Es dürfte im Jahre 1999 gewesen sein, dass Thomas Jettel und ich in dieser Gegend waren, in der Gemeinde Niedergude. Aber es war nicht dasselbe Haus, es war ein anderes Haus. Trefft euch jetzt in diesem Haus? Nein, nur für diese Tage. Das ist also schon einige Jahre her, 5 Jahre. Aber ich freue mich, dass ich jetzt wieder hier sein darf, dieses Mal zusammen mit meiner Frau. Meine Frau haben einige schon gesehen, sie war am Büchertisch und der ist dort hinten zu meiner Rechten. Das ist nicht ein gewöhnlicher Büchertisch, um einfach Literatur zu verkaufen, sondern durch die Jahre hindurch sind wir gebeten worden, einiges zu Papier zu bringen, beziehungsweise ist manches aufgenommen worden auf Kassette. Und das wünschte man unter das Volk zu bringen, wo man Interesse dafür zeigte. Und deshalb geben wir diese Möglichkeit, davon Gebrauch zu machen. Ich war früher Hochschullehrer für die Lehren der Heiligen Schrift oder Glaubenslehre. Und ich wurde gebeten, auch das einmal zu Papier zu bringen. Das hat 4 Jahre gedauert, bis wenigstens einiges aufgeschrieben worden ist. Denn ich habe nicht immer ausführliche Notizen gemacht und ich bin nicht jemand, der so aus dem Stegreif, buchreif, druckreif sprechen kann. Es braucht also sehr viel Arbeit, das, was ich vielleicht bei Schülern und Studenten weitergeben durfte, dann in dieser Form festzuhalten. Aber einige Bücher sind da, die Theologie, die Lehre von Gott oder zuerst eine Einführung in die Hauptlehren der Heiligen Schrift. Und dann ist noch ein kleineres Büchlein über den Heiligen Geist, das heißt der göttliche Geist. Und einige Bücher von Freunden bzw. solchen, die ihre Zeugnisse aufgeschrieben haben oder vielleicht auch Zeugnisse von anderen. Ich persönlich bin nicht im Osten Europas oder Asien geboren, aber meine Großeltern zusammen mit ihren Eltern bzw. mein Großvater mütterlicherseits zusammen mit seinem Vater, die Mutter war schon gestorben, diese wanderten aus dem südlichen Teil Russlands, heute wohl die Ukraine, und siedelten in den Vereinigten Staaten an. Später kamen sie nach Kanada, wo ich geboren worden bin. Aber ich habe die Gelegenheit gehabt, Russland zu besuchen, auch die Ukraine, auch Jugoslawien, Ostdeutschland vor und nach der Wende. Und dort wurde auch einiges aufgenommen, das man veröffentlichen möchte. Also, ich habe auch während dieser Jahre auch in den Gemeinden, die wir hier besucht haben, die aus dem Osten hier rübergekommen sind in den letzten Jahrzehnten, haben meine Frau und ich viele Zeugnisse gehört von dem Wirken Gottes. Und es lag mir daran, solche Zeugnisse womöglich festzuhalten, damit die nächste Generation auch den Herrn preisen kann, ob dem, das der Herr damals getan hat. Und damit wir alle ermutigt werden. Der Psalmist sagt, das soll man behalten, was Gott getan hat. Man soll seine Taten rühmen. Und deshalb sind auch solche Bücher Erzählungen aus dem Leben von Leidenden, die liegen auch ebenfalls auf dem Tisch. und einige Hefte von meiner Frau, die sie für Frauen geschrieben hat. Manchmal interessieren sich auch die Männer dafür, das ist ganz in Ordnung. Aber sie hat Vorträge vor Frauen gehalten über Themen, die ihr Geschlecht ganz besonders angehen. Also so viel zur Erklärung, dass das einfach Material ist, im großen Teil, dass man uns darum erbeten hat und Zeugnisse aus den vergangenen Jahrzehnten. Unser Text befindet sich heute Abend in 2. Korinther Kapitel 4. In 2. Korinther Kapitel 4. Bevor ich lese, möchte ich eine kurze Erzählung wiedergeben. Sie dürfte sich in England zugetragen haben. Der nächste Gottesdienst sollte in der Zeitung bekannt gegeben werden. Und der Verantwortliche von der Zeitung wollte nun das Thema wissen. Und der Verantwortliche der Gemeinde gab ihm dieses Thema. Er sagte, es werde einfach sein, der Herr ist mein Hirte. Das ist alles. Das ist alles, sagte er. Ja, das ist alles. Gut, abgemacht. Als dann die Zeitung herauskam, las man dann und dann, findet ein Gottesdienst statt und es wird gesprochen über das Thema, der Herr ist mein Hirte, das ist alles. Der Verantwortliche in der Zeitung hatte den zweiten Satz als Teil des Themas aufgefasst. Ja, nicht als eine zusätzliche Bemerkung. Aber so wie das Thema nun plötzlich lautete, war es gar nicht so abwegig. Denn das ist ja genau, was David wohl sagen will, nicht wahr? Der Herr ist mein Hirte. Das ist alles. Ja, das genügt. Dann habe ich keinen Mangel. Manch ein Gläubiger hat das in seinem Leben bezeugen müssen und können in den vergangenen Jahren. Nicht nur Christen in den ersten Jahrhunderten, auch im vergangenen Jahrhundert und in diesem Jahrhundert bereits, sind es Christen in verschiedenen Ländern, Arabien oder islamische Länder oder politisch sozialistischen Ländern oder Diktaturen, wie immer sie geartet sind, aus verschiedenen Gründen oder an verschiedenen Orten, leiden Christen und müssen manchmal ganz allein für den Herrn dastehen. Das kann manchmal ein Mädchen sein, ein Junges, ist ganz abgeschieden. Niemand steht ihr bei, aber sie bleibt dem Herrn treu. Es kann ein Älterer sein, der gefangen ist, aber der Herr erhält ihn. Er ist der Hirte und das ist alles. Das ist alles, was er hat und das genügt auch. Und jetzt die Frage an uns heute Abend, würde das bei mir auch genügen, wenn ich nur Jesus hätte? Keine Frau, keine Eltern, keine Kinder, keine Verwandten, keine Gemeinde, niemand, nur Jesus. David bezeugt, der Herr ist mein Hirte, ich habe keinen Mangel. Wo immer er hingehen mag, genügt für ihn der Herr. Und wenn er da ist, dann hat er keinen Mangel. Hudson Taylor war ein Missionar in China. Er hat dort auch vieles durchgemacht, erlitten, hat seine Frau dort verloren, manchmal auch Mitarbeiter. Er war ein dem Herrn hingegebener Mann, aber dieser Herr hat ihn auch geprüft. Und an einem Abend, nach einem sehr schwierigen Tag mit schwierigen Nachrichten, öffnet er noch einmal seine Bibel, und liest Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Und ich habe so viel Mangel, sagt, denkt er. Aber nein, Herr Jesus, wenn du mein Hirte bist, dann habe ich keinen Mangel. Dann genügst du. Ich war einmal tätig in einem Arbeitskreis, in Verbindung mit einem Arbeitskreis, der Menschen versuchte zu helfen, die sehr schwer litten unter psychischen Problemen, Depressionen und so weiter. Und bei einem Treffen sagte eine Schwester, die auch in diesem Dienst tätig war, bei einer kleinen Andacht: Der Herr ist mein Hirte, ich habe keinen Mangel. Aber da definiert der Herr das Wort Mangel, nicht ich. Was Mangel ist, das wird er sagen. Und im Vertrauen, dass er die richtige Definition gibt, darf ich sagen, ich habe keinen. Ich schaue also weg von allem dem, das mich quält, und schaue nur auf den Herrn. Und dann weiß ich, er genügt. Was hat das mit unserem Text zu tun? Das ist genau das Thema im Leben des Apostels Paulus. Er hört nie auf, seinen Herrn zu rühmen, darauf, dass er genügt, dass er alles ist, was wir brauchen. Und wenn Schwierigkeiten kommen, dann wird er nicht entmutigt, denn er weiß, der Herr, die Botschaft von Jesus, die reicht aus für mein Leben und in meinem Dienst an anderen für ihr Leben. Ich darf das anderen bezeugen. Auch sie dürfen wissen. Und ich kann es aus meinem Leben noch hinzufügen, dass es so stimmt. Der Herr genügt. Er ist alles, was wir brauchen. Lesen wir jetzt die ersten 12 Verse aus 2. Korinther Kapitel 4. Wir wollen uns Zeit nehmen dazu. 2. Korinther 4, Vers 1. Deswegen, wenn wir diesen Dienst haben, den Dienst, den er in Kapitel 3 beschrieben hat, den Dienst an einer herrlichen Botschaft von Jesus, die viel herrlicher ist als die Botschaft der früheren Forderung, die Gott gestellt hatte. Im Neuen Testament haben wir die Ergänzung des Alten Testamentes. Im Alten Testament sagte Gott: Das will ich. Im Neuen Testament sagt Gott: Dasselbe gebe ich. Was Gott fordert, das gibt er uns. Das ist, was Jesus meinte, wenn er sagte immer wieder: Ich bin. Der Schlüssel eines glücklichen Christenlebens ist, dass wir den Strich, den leeren, nach Ich Bin ausfüllen. Jesus sagt: Ich bin, Strich. Was brauchst du? Mut? Dann schreibe dort dein Mut. Jesus sagt: Ich bin dein Mut. Brauchst du Vergebung? Jesus sagt: Ich bin, und schreibe hinein deine Vergebung. Was immer ich brauche, Brot, ewiges Leben, was immer es ist, Licht, Jesus sagt: Ich bin es. Er ist das, was er von uns fordert, und wir können es ihm nicht bringen. Warum hat er es denn gefordert? Die Frage beantwortet Paulus im Römerbrief. damit uns aufgeht, dass wir es nicht haben. Wie sollten wir das inne werden? Gott hält uns einen Spiegel vor und er zeigt uns, was es heißt, ihm ähnlich zu sein, ihm gleich zu sein. Nur Menschen, die so heilig sind wie Gott, kommen in den Himmel. Niemand anders. Deshalb gehen Menschen verloren, weil sie unheilig sind, weil sie nicht so gut sind wie Gott. Denn nur solche Leute kommen in den Himmel. Das stimmt. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit aller deiner Kraft, mit deinem ganzen Gemüt. Das habe ich nicht getan. Das hast du auch nicht getan. Aber das braucht es, um in den Himmel zu kommen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und jetzt kommt Gott im Neuen Testament und sagt, ich bin, was ich fordere. Ich bin die Liebe. Er ist unser Leben. Dies ist die Botschaft, die herrliche Botschaft, die Paulus in den Mund nehmen darf. Kein Wunder, dass er sagt, dann verliere ich nicht den Mut bei einer solchen herrlichen Botschaft. Deswegen, weil wir diesen Dienst haben, ermatten wir nicht. Weiter. So wie uns Barmherzigkeit widerfuhr, so haben wir den Dienst empfangen. Aus lauter Barmherzigkeit rief er uns und gab uns diesen Auftrag. Denn jeder von uns, der zu Jesus fand und Vergebung seiner Schuld bekam, ist beauftragt, jetzt ihm zu dienen. Nicht nur Paulus bezeugt das von sich selbst. Er sagt nicht ich, er sagt wir. Er, seine Mitarbeiter, die Korinther, an die er schreibt, alle. Die einleitenden Worte, die wir eben hörten, waren so treffend. Sie haben den Weg gebahnt für unseren Text heute Abend. In diesem Text hörten wir, dass der erste Korintherbrief für alle Christen auf der Welt ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Überall, an jedem Ort, wo dieser Name angerufen wird, da soll dieser Brief hingehen. Und er ist bis zu uns gekommen. Das heißt, wenn der Apostel Paulus Jesus hochhält und sagt wir, dann sind wir es, die nicht nur ihn als Vergebenden erlebt haben, sondern wir sind an die Arbeit gerufen, Diener Gottes zu sein. Und wenn wir diesen Dienst haben, dann brauchen wir nicht zu ermatten, müde zu werden. Sondern wir sagten ab den schandbaren Heimlichkeiten, wandelten nicht in Schlauheit, noch verfälschten wir das Wort Gottes, sondern mittels Offenbarung der Wahrheit empfahlen wir uns selbst, jedem Gewissen der Menschen vor dem Angesicht Gottes. Der Apostel sagt, ich werde nicht müde, das heißt, er ermüdet, aber er ermattet nicht. Er lässt nicht nach, er gibt nicht auf, weil sein Leben durchsichtig ist. Der Feind hat nichts dort, womit er Paulus aufhalten könnte. Manch ein Diener Gottes, ein Christ oder jemand, der in der Öffentlichkeit gedient hat, ist gestolpert über geheime Angelegenheiten, die er nie ans Licht bringen wollte. Und da kann der Feind sich einschalten. Im zweiten Kapitel sagte Paulus, seine Tücken oder seine Methoden oder seine Wege, seine Ansichten, seine Absichten sind uns nicht vorenthalten. Sie sind uns nicht unbekannt. Und wenn wir das wissen, dass er uns zum Stolpern bringen kann, wenn wir unbekannte Sünde so lassen, stehen lassen in unserem Leben, wenn wir das wissen, dann sollten wir sehr schnell sein, diese ins Reine zu bringen, damit er uns nicht unterwegs ablenken kann, damit wir treu bleiben in unserem Zeugnis für ihn. Paulus sagt, mein Leben ist durchsichtig. Vers 3. Wenn aber unsere gute Botschaft noch verschleiert ist, und das ist sie in denen verschleiert, die verloren gehen, in denen der Gott dieser Weltzeit die Gedanken der Ungläubigen verblendete, so dass ihnen nicht aufleuchtet das helle Licht der guten Botschaft von der Herrlichkeit Christi. Wenn es Menschen gibt, die unsere Verkündigung nicht fassen können, die blind dafür sind, dann liegt das nicht an mir. Denn ich habe alles getan, um diese Botschaft ins helle Licht zu stellen. Ich habe sie nicht verheimlicht. Ich habe Jesus hochgehalten. Den Galatern kann er schreiben, bei euch war es, wie wenn Jesus Christus vor euren Augen gekreuzigt wurde. So krass, so stark habe ich ihn mit Worten vor euch gemalt. Er hat Jesus Christus gezeichnet vor ihren Augen. Daran lag es nicht. Woran lag es? Nun, erstens einmal, und das wissen wir wegen der Sünde, die unsere Augen geblendet hat. Aber hier sagt Paulus, kommt noch etwas anderes hinzu. Der Feind ist da tätig. Es ist ein Kampf in unserem Zeugnis, ob auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft. Es gibt zwei, die uns begleiten. Der Feind Gottes, der bemüht ist, dem wir gegenüberstehen, zu verhindern, dass er unser Zeugnis nicht annimmt. Und der Heilige Geist, der uns helfen will, von Jesus zu reden, sodass man an ihn glauben kann, darf. Und er ist auch im Gewissen des Gegenübers tätig. Und das ermutigt uns. Und deshalb verliert Paulus nicht den Mut. Er weiß, dass der Heilige Geist stärker ist. Und wenn Menschen verblendet sind, können ihnen die Augen dennoch aufgemacht werden. Sie können die Augen auftun und sehen. Das kommt vor. Viele Menschen, die äußerst geblendet waren, sehen heute. Auch Paulus war einmal blind. Daran erinnerte ihn Paulus, Gott, als er ihm das Augenlicht, das Körperliche nahm, wie blind er gewesen war. Paulus sagt, er spricht von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Ebenbild ist. Gott wurde Mensch, der Mensch wurde ja geschaffen im Bilde Gottes, und Christus wurde einer von uns, ein Bild von Gott, ließ sich an unserer Stelle verstümmeln, weil wir verstümmelt waren als Bild Gottes, stand aber wieder auf aus dem Tode, fuhr gen Himmel, und jetzt ist er verherrlicht. Und jetzt dürfen Menschen durch ihn das stellvertretende Ebenbild in das Bild Jesu gestaltet werden. Denn wir verkünden nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn und selbst aber als eure leibeigenen Knechte, Jesu wegen. Wenn wir Jesus gehören, sind auch wir Verkündiger. Wenn nicht mit Wort, dann aber in Wandel. Weil Gott es ist, der das Licht aus der Finsternis scheinen hieß, davon lesen wir auf dem ersten Blatt der Bibel. Derselbe Gott hat seinen Sohn gesandt und in Christus lässt er es Licht werden bei uns, weil Gottes ist, der, der das Licht aus der Finsternis scheinen hieß, der in unseren Herzen schien, um leuchten zu lassen die Kenntnis von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das Evangelium ist das Licht Gottes im Gesicht Jesu. Wenn wir von Jesus reden, dann strahlt die Herrlichkeit Gottes in dieser Kunde uns entgegen. Davon spricht der Apostel. Vers 7. Aber wir haben diesen Schatz, dieses Evangelium, diese herrliche Botschaft, diesen herrlichen Jesus, dieses Licht Gottes, haben wir als einen Schatz in unserem Herzen. Und dieses Herz, dieser innere Mensch, dieser Geist, diese Seele, wohnt in einem sehr zerbrechlichen Körper. Wir haben diesen Schatz in Gefäßen, die aus Erde bestehen. Sie sind tönern, wie ein Krug aus Ton hergestellt. Und der ist sehr zerbrechlich. Und auch wir sind sehr zerbrechlich. Allerlei Gefahren ausgesetzt. Aber Paulus will jetzt in diesem Abschnitt, ab Vers 7, zeigen, dass das alles seinen Sinn hat, wenn wir Schwierigkeiten ausgesetzt sind. Ich meine, wenn ich heute Abend fragen sollte, wer von euch hat irgendeine Schwierigkeit, dann müssten fast alle Hände hochgehen. Ich weiß, zu wem ich rede. Denn ihr seid wie ich. Und ich bin, wie ihr seid. Und jeder von uns hat einen Schuh, der an irgendeiner Stelle drückt. Jeder von uns hat eine Not. Und Paulus sagt, das gehört dazu, das hat einen Sinn. Und deshalb sollten wir nie murren über irgendein Problem, das wir haben. Auch nicht, wenn der Kaffee kalt ist. Nichts. Nichts. Wie viel Mal soll ich das sagen? Habt ihr es mitbekommen? Nichts. Kinder, Eltern, Großeltern. Kein Problem ist Grund zur Unzufriedenheit. Habt ihr einmal Römer 8, Vers 28 auswendig gelernt? Wir wissen, dass alles denen, die Gott lieben, zum Guten, zum Besten dient. Denen, die nach einem Vorsatz gerufen sind. Alles. Wenn das stimmt, und es ist aber Gottes, deshalb stimmt es, nichts Unwahres ist je aus dem Munde oder der Feder Gottes gekommen. Noch kein Mensch in der ganzen Geschichte der Menschheit hat irgendwann beweisen können, dass irgendein Satz in der Bibel verkehrt war. Nie. Man hat das versucht. Aber immer wieder, als man die Gelegenheit hatte, das nachzuprüfen, hat es sich herausgestellt, dass die Bibel recht hatte. Und Römer 8, Vers 28 stimmt. Allerdings hat nicht jeder von uns die Möglichkeit, das nachzuprüfen. Aber so läuft das Leben nicht ab. Das Leben verläuft so. Wir glauben einander, aufgrund von einigen Erfahrungen miteinander, nicht allen. Niemand von uns weiß alles über den anderen. Und deshalb sind wir angewiesen auf Vertrauen, wo wir nichts beweisen können. Oder wo wir besser nicht beweisen können. Wenn du ins Auto steigst und du machst deinen Weg auf die Straße, kannst du nicht beweisen, dass dir nichts zustoßen wird. Aber du hast genügend Erfahrung, mit so und so viel Menschen, die auch auf der Straße zur gleichen Zeit gewesen sind, die dir entgegenkamen oder die an dir vorbeifuhren oder die vor dir herfuhren oder hinter dir herfuhren. Und es ist gut gegangen. Vielleicht hast du einen Unfall gehabt, aber das war die Ausnahme. Du hast so viel Vertrauen, dass die meisten Menschen sich einigermaßen vernünftig verhalten würden, auch wenn du meinst, als Ursache ab und zu schimpfen, sodass du dich wieder ins Auto setzt, auch wenn du einen Unfall gehabt hast, und du begibst dich wieder auf die Straße. Das heißt, wir haben einiges an Erfahrung miteinander gemacht, und aufgrund dieser kurzen Zeile oder Linie von Geschichte des Miteinanders verlängern wir das Vertrauen auf die Gebiete, wo wir nichts beweisen können. Es haben nun seit dem Anfang der Welt sehr viele Leute geheiratet. Und in sehr vielen Ehen ist einer oder der andere Partner untreu gewesen. Aber es heiraten immer noch Menschen. Das heißt, man gewinnt ein Vertrauen, man weiß nicht, wie es ausgehen wird, aber man fängt an. Also, man darf nicht das Unmögliche erwarten von der Heiligen Schrift. Auch Gott geht so mit uns um. Er sagt, schau einmal, ich habe meine Treue dir bewiesen. Er hat das bei Israel getan, er hat das bei den Heiden getan, er hat das zur Zeit des Neuen Testamentes getan. Niemand von uns hat die ganze Geschichte der Welt mit Gott erlebt. Wir glauben, was in der Bibel geschrieben steht. Und wir glauben aufgrund unserer Erfahrung ebenfalls. Und der Heilige Geist stärkt diesen Glauben. Und wir dürfen also wissen, so wie es dort geschrieben steht, stimmt es. Und wenn alles denen zum Besten dient, zum Guten, die Gott lieben, dann heißt das, jetzt ziehen wir den Schluss, dass Gott alles in seiner Hand hat. Alles. Darf ich noch einmal fragen, wie viel Mal muss ich das sagen, damit wir es wirklich mitkriegen? Alles. Alles hat Gott in der Hand. Jetzt darfst du ruhig nachdenken. Ich wünschte, ich könnte dir 5 Minuten Zeit geben. Und dann möchte ich hören von dir, ob da etwas ist, das nicht von Gott wäre, das dir passiert ist. Ist dir etwas passiert? Fandest du das schwer anzunehmen? Wehrtest du dich dagegen? Wie hast du reagiert? Wie habe ich reagiert? Die Frage darfst du an mich stellen. Wir alle sind Gegenstand des Wirkens Gottes. Das sagt Paulus in Kapitel 5. Der, der uns zum Gegenstand seines Wirkens gemacht hat, ist Gott. Er ist am Werk in unserem Leben. Und ob das Sünde war, Ungerechtigkeit, ein Unfall, eine Krankheit, etwas Gutes, alles, das uns zustößt, kam durch die Hände Gottes. Und ob ich das fassen kann oder nicht, das ändert nichts an der Tatsache der Wahrheit von Römer 8, Vers 28. Nicht meine Reaktion oder meine Gedanken darüber ändern etwas an diesem Vers. Der Vers stimmt. Alles, was mir passiert, kommt von Gott und es dient mir zum Guten, wenn ich es annehme als solches. Sonst kann es mir zum Gericht dienen. Auch das. Aber es ist die Absicht Gottes, es mir zum Guten dienen zu lassen. Weil ich von ihm gerufen wurde, das sind die nächsten Verse, bis etwa Vers 30, Wir sind von ihm gerufen worden, wir sind gerechtfertigt worden, wir sind verherrlicht worden, ins Ebenbild Gottes gestaltet. Und er ist dabei, uns noch mehr in sein Ebenbild zu gestalten. Davon sprach er am Ende von 2. Korinther 3, in Vers 18. Wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, dann sehen wir dort das Bild von Jesus. Und der Heilige Geist, der in mir ist und im Wort Gottes ist, der ist dann dabei, während ich im Wort mich vertiefe, mich zu verwandeln in das Bild von Jesus Christus. Deshalb viel das Wort Gottes zur Kenntnis nehmen, sich damit befassen, sich darin vertiefen, darin leben. Lass das Wort in uns leben, damit Gott sein Ziel mit uns erreichen kann. Die Gottes Ebenbildlichkeit über Jesus. So hat er uns geschaffen. So hat er uns neu geschaffen, mit dieser Absicht, dass wir Gott ähnlich würden über Jesus, der ja Gott genau ähnlich ist. Der Gottes Ebenbild, hat er gesagt, ist. Aber wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Übertrefflichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Das ist das Grundsätzliche. Wir haben diesen Schatz in Gefäßen, die zerbrechlich sind. Damit es sich herausstellt, wenn etwas geschah durch ein schwaches, zerbrechliches, untüchtiges Gefäß. Jesus nennt uns unnütze Knechte. Jesus sagt durch Lukas, das steht im Lukas-Evangelium, dass wir lauter Taugenichts sind. Das stimmt. In dieser Hinsicht sind wir tatsächlich eine Null. Wertlos. Unser Wert jetzt besteht aber darin, dass Gott selbst durch Jesus und den Heiligen Geist Einzug gehalten hat in unser Leben. Und jetzt sind wir brauchbare Gefäße, trotz der Zerbrechlichkeit. Trotz der Unzulänglichkeit, und wir schauen nicht auf das Gefäß, wir schauen auf den Herrn. Und deshalb können wir gehorsam sein. Und wenn wir unseren Dienst tun, dann muss das nicht, ich zitiere, in aller Schwachheit getan werden, sondern in aller Kraft. In der Kraft Gottes. Paulus ist gekräftigt in Christus für alles, das ihm entgegenkommt. Und er sagt, ich kann. Ich kann leiden, ich brauche nicht immer ein dickes Portemonnaie, ich brauche nicht immer etwas zu essen haben, ich kann Not leiden, weil ich in Christus stark bin dazu. Ich habe das gelernt. Sehen wir, das ist ein Stück Lernen. Man wird älter im Glauben, man in der Nachfolge Jesu, mit der Zeit lernt man. In guten Tagen und in bösen Tagen, sich nur auf den Herrn zu verlassen. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wozu? Vers 6. Damit wir leuchten lassen die Kenntnis von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Eines jeden von uns. In Kapitel 2 nannte er uns ein Duft, ein Wohlgeruch Christi. Wir sollen etwas ausstrahlen, das anders ist, als das, was unsere Mitmenschen um uns her in ihrer Traurigkeit erfahren. An uns sollen sie Hoffnung fassen. Wir sollen einen Duft des Himmels in dieser Welt verbreiten. Das Licht des Himmels sollen wir verbreiten. Das im Angesicht Jesu da ist. Und wenn wir bei Jesus gewesen sind, in der stillen Zeit, im Gebet, mit dem Wort, dann können wir hinausgehen. Und der Herr kann uns gebrauchen. Das ist unsere Aufgabe, leuchten zu lassen, die gute Botschaft von Jesus. Und das geschieht grundsätzlich durch unzulänglichen zerbrechlichen Gefäßen, sagt der Apostel Paulus. Und jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt, wozu das ist, warum das so ist. Paulus sagt, es soll immer klar sein, immer klar sein, wenn wir dem Herrn dienen, dass nicht wir etwas geleistet hatten, sondern dass die Energie, die Kraft, die Möglichkeit sich als von Gott herausstellte und nicht von uns. Das muss klar sein. Kannst du sehen? Singst du so, dass es klar ist, dass nicht du singen kannst, sondern der Herr Jesus? Dass er dir diese Gabe gab? Kannst du reden in der Öffentlichkeit? Wie sprichst du, dass die Menschen auf dich aufmerksam werden oder auf Jesus? Paulus sagt, Gott beschneidet uns immer wieder. Er macht offenkundig, dass unser Gefäß zerbrechlich ist, untüchtig ist, damit immer wieder es durchleuchtet, zu sehen ist, zu merken ist, wenn etwas zum Segen wird, wenn Gott geehrt wird, dass er selbst hier am Werk gewesen ist. Damit sich herausstelle, dass die Kraft Gottes war und nicht eine Kraft von uns. Das muss klar sein. Und deshalb führt er uns in Schwierigkeiten. Paulus macht das deutlich in Kapitel 1 dieses Briefes. In den Versen 8 und 9. Da berichtet er von einer Situation, die nirgendwo anders berichtet wird. Er sagt, wir standen dem ganz gewissen Tod gegenüber. Es war absolut sicher, jetzt würden wir sterben. Aber trotz dessen hat Gott so gehandelt, dass was jetzt passierte, gleich einer Todesauferstehung war. Denn er sagt, es war der Gott, der von den Toten auferweckt, der uns am Leben erhalten hat. Wenn der Tod sicher ist, dann braucht es dieselbe Energie, dieselbe Kraft, die es braucht, um einen Toten aufzuwecken, um mich am Leben zu erhalten. Deshalb macht es bei Gott nichts aus, ob er uns vor oder nach dem Tode rettet von irdischen Schwierigkeiten. Manche Leute haben Schwierigkeit mit der Krankenheilung. So oder so. Einige können es nicht fassen. Andere wollen meinen, Gott müsse alle Krankheit heilen. Auch ohne Arzt. Nun, Gott kann das. Aber wir müssen es auch ihm überlassen. Wenn zum Beispiel Jakobus sagt, wenn jemand krank ist, dann soll er die Ältesten rufen und damit sie über ihn beten und so weiter. Und dann heißt es, und das Gebet wird ihm helfen oder ihn retten. Was heißt das? Wie rettet Gott? Vor vielen Jahren war ich auf St. Krishna für eine, ich denke es war für einen Dienst auf einer Konferenz. Und bevor die Konferenz anging, wurden einige von uns gebeten, einige Diener am Wort, mit einem Predigerbruder zu beten. Er war wohl krank, nicht gelähmt, nicht bettlägerig, aber doch, er hatte eine schwierige Sache. Gut, wir beten über ihn. Legten ihm die Hände auf. 2 Wochen später war er gerettet. Beim Herrn. So hatte Gott geantwortet. War das nicht eine bessere Antwort als eine Heilung? Einerseits ja. Paulus sagt, wenn ich dann aber im Leib noch mehr dienen kann, würde ich das vorziehen. Aber was unser Los betrifft, da muss Paulus bekennen, es ist viel besser beim Herrn zu sein. Das würde ich vorziehen. das ist tatsächlich das Bessere. Also, Gott rettet so, wie er will. Da bestimmen nicht wir, was Rettung heißt, auch nicht im physikalischen Bereich. Das bestimmt Gott. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Kraft sich herausstelle als Gottes und nicht von uns. Das ist das Ziel Gottes, wenn wir ihm dienen, wenn wir ein Licht für ihn sein wollen. Und jetzt, in den weiteren Versen, erzählt er uns, wo und wann Gott das tut. Und jetzt passt sehr gut auf, denn dies wird jetzt sehr, sehr praktisch. Wo immer ich räumlich, wo immer der Herr irgendeinen Christen hinführt, sagt Paulus, da wird es Schwierigkeiten geben. Da wird sich zeigen, dass unser Gefäß zerbrechlich ist. Und da will Gott seine Kraft zeigen. Lesen wir weiter. Vers 8. Überall. Wie weit ist das? Das ist global. Das ist der Antarktis. Das ist der Äquator. Das ist die ganze Sowjetunion. Das ist ganz Nord- und Südamerika, ganz Afrika, alle Inseln, ganz Europa. Wo immer du hinkommst, wo immer du hinkommen magst, überall. Du kannst nicht entfliehen. Es gibt keinen Urlaub. Keinen. Rechne damit, Bruder, Schwester, jung und alt. Wenn du ein Kind Gottes bist, heißt es überall, als Bedrängte. Als Bedrängte. Das griechische Wort heißt als Gequetschte. Weißt du, was das ist? Das Telefon klingelt, es schellt an der Tür. Das Kind schreit, es kocht in der Küche. Was jetzt? Das ist Not, ja. Und du quälst dich mit einem schlechten Rücken. Was soll man zuerst tun? Ja. Bedrängt. Das ist nur eine Situation, die manch eine Hausfrau immer wieder erlebt. Manch ein Mann erlebt es auf dem Arbeitsplatz. Viele von uns erleben es immer wieder, wenn wir in den Wegen Gottes gehen. Wir können dem Kreuz auch aus dem Wege gehen. Du kannst auch das Gute wählen, aber auf Kosten des Segens Gottes. Wenn du gehorsam bist und den Weg dem Lamme nachgehst, Jesus nach, dann trifft dieses Wort zu. Überall, wo du dann hinkommst, wirst du ein Bedrängter sein, irgendwann und immer wieder wirst du gequetscht werden. Du bist gefährdet. Aber in dieser Gefahr, in diesem Gefährdetsein, offenbart Gott seine übernatürliche Kraft. Als Bedrängte jedoch nicht verzweifelt. Wir brauchen nicht zu verzagen. Wir dürfen nicht den Mut verlieren. Wir dürfen den Mut behalten. Wir müssen nicht ermatten. Es muss uns nicht die Puste ausgehen. Nein. Wir halten fest im Vertrauen an den Herrn Jesus. Und unsere Liebe darf intakt bleiben. Ich brauche nicht zu verzweifeln an seiner Güte. Wenn es noch so schlimm wird. Als Bedrängte und doch nicht verzweifelt. Jetzt kommt das Zweite. Es wird immer schlimmer. Fassen Sie nur Hoffnung. Also, als Bedrängte, das Nächste. Als Ratlose, jedoch nicht verzweifelt. Entschuldigung, das Erste war als Bedrängte, jedoch nicht abgeschnitten. Es ist immer ein Ausweg da. Immer wieder gibt Gott Pausen zwischendurch. Das ist nicht pausenlos, aber an jedem Ort. Drittens, als Verfolgte jedoch nicht verlassen, nicht ganz verlassen. Es scheint, als ob jeder gegen mich ist. Und dann wird man depressiv. Kürzlich haben wir einen jungen Mann getroffen. Er tut uns sehr, sehr leid. Wirklich gepeinigt. Man versucht ihm zu helfen. Wenn er nur auf Jesus blicken könnte und wissen könnte, Jesus genügt. Wenn er der Hirte ist, habe ich keinen Mangel. Als Verfolgte jedoch nicht verlassen. Und jetzt das Letzte. Als Niedergeworfene. Jetzt geht's in die Horizontale. Bis jetzt konnte man auch stehen oder laufen. Oder wenigstens sitzen. Aber nein, jetzt geht es in die Horizontale, in die Waagerechte. Niedergeworfen. Jetzt kann ich nicht mehr. Und doch, sagt Paulus, als Niedergeworfene jedoch nicht umkommend. Nein, der Herr bewahrt mich. Wenn er nicht abhilft, dann hilft er durch. Die Nacht mag lange dauern, aber der Morgen kommt. Er kommt. Und wenn ich jetzt so den Mund voll nehme heute Abend, die Prüfung kommt anschließend, das weiß ich. Aber ich darf mir selbst hiermit Mut machen. Und jetzt kommt die nächste Antwort auf die Frage, wann? Er hat die Frage beantwortet, wo? Überall. Das kann irgendwo und überall passieren. In Vers 10, alle Zeit, überall, alle Zeit. Das ist wirklich abdeckend. Alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus im Leibe umhertragend. Wozu? Das Sterben des Herrn Jesu im Leibe umhertragend. Was heißt das? Philipper Kapitel 3. Ich möchte seinem Tode ähnlich werden. Seinen Leiden möchte ich kennenlernen. Das heißt, Paulus will keine anderen leiden als die, die Jesu wegen gelitten werden und in seiner Nachfolge ihm zuteil werden. Und in diesen Leiden will er wirklich den Herrn Jesus erleben. Wer Jesus nachfolgt, der muss sein Kreuz auf sich nehmen, sagte Jesus. Er nahm sein Kreuz auf sich und es ging Richtung Tod. Und wir nehmen unser Kreuz auf uns, das heißt unseren Weg zum Tode hin. Dazu sagen wir ja. Und es geht immer wieder Richtung Tod. Jesu wegen. Wir tragen in uns diese Tendenz. Immer wieder geht's in den Tod, ins Tränental, in den Verzicht, in den Verlust. Immer wieder ist das unser Weg. Etwas muss sterben. Irgendein Wunsch, irgendein Glied vielleicht an uns, irgendeine Hoffnung, irgendein Vertrauen. Immer wieder lässt sich klar werden, wird klar, dass wir Nachfolger Jesu sind, dessen, der dem Tode entgegenging. Diesen Weg tragen wir mit uns und gehen wir. Allezeit das Sterben des Herrn Jesus im Leibe umhertragend, damit auch das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werde. Ja, das hatte er ja schon gesagt. Vers 6. Weil Gott es ist, der das Licht aus der Finsternis scheinen hieß, der in unseren Herzen schien, um leuchten zu lassen. Deshalb schien Gott in meinem Herzen, damit ich sein Licht leuchten lassen sollte, wo immer ich hinkäme. Aber wie geschieht das? Als jemanden, der diesen Schatz in irdenen, zerbrechlichen Gefäßen hat, überall das Sterben Jesu mittragen, damit das Leben Jesu offenbar wird. Sind wir bereit zu sterben? Werden wir die Qualität des Lebens Jesu offenbaren? Und das ist, was Paulus meint in Kapitel 1, wenn er sagt, werden wir getröstet in unseren Schwierigkeiten, werden wir aufgerichtet, dann ist es deshalb, dass wir euch helfen können. Alles ist euretwegen. Aber was heißt es, getröstet zu werden? Das heißt, dass Gott uns zuerst in die Not führte, sonst gibt es keinen Trost. Da liegt der Sinn der Schwierigkeiten. Dass wir auf uns selbst verzichten, auf den Herrn schauen, aufgerichtet werden und dann wieder neu fähig werden, anderen zu dienen, anderen zu helfen. Hast du das nicht schon erlebt? Dass du jemandem helfen konntest, weil dir selbst geholfen wurde, vielleicht gerade an der Stelle, vielleicht an einer anderen Stelle, aber dadurch, dass wir das gelernt haben, werden wir imstande, anderen zu helfen. Karl Zimmermann, ein guter Freund von uns, mit dem wir leider nicht mehr denselben Kontakt haben, aber er hat ein Buch geschrieben aus seinem Anliegen, wir als Kinder Gottes möchten einander helfen. Das liegt auf dem Tisch. Wem Gott hilft, dem ist geholfen. Er hatte Psychologie studiert. Psychologie ist die Wissenschaft, wie Menschen einander helfen können, wenn sie in Probleme geraten. Aber Menschen können nicht helfen. Und deshalb versagt die Psychologie. Das wissen auch die Psychologen. Und sie geben zu, manchmal ist der beste Rat, irgendein Rat, den auch eine alte Frau, die aus der Lebenserfahrung spricht, geben könnte. Aber die Schrift sagt uns, der Einzige, der uns helfen kann, ist Gott. Und das will uns Karl Zimmermann sagen. Und wenn Gott dir geholfen hat, dann weißt du etwas darüber zu sagen. Und dann kannst du einem anderen Mut machen. Denn überall um dich her gibt es Menschen in Not. Bete, dass der Herr den Rechten dir in den Weg schickt, damit du ihm einen Dienst tun kannst. Kleiner oder größer. Damit auch das Leben Jesu in unserem Leibe oder durch unseren Körper, durch unser Leben offenbar werde. Vers 11. Denn wir, die wir leben, werden, während wir leben, darf ich hinzufügen, ohne aufhören. Naja, wenn es überall ist und alle Zeit, dann wird es wohl ohne aufhören sein. Dem Tode ausgeliefert, Jesu wegen, weil wir seine Nachfolger sind und weil das sein Weg war, damit auch das Leben Jesu in unserem sterblichen Fleische, in unserem versagenden Körper, in diesem zerbrechlichen Gefäß offenbar werde. Und da wird Vers 7 oder die Absicht von Vers 7 erfüllt, damit die Kraft Gottes Kraft sei und nicht eine von uns. Und jetzt die Zusammenfassung. Wie sieht die Auswirkung jetzt aus? So wirkt auf der einen Seite der Tod in uns. Das erlebe ich als Diener Gottes. Bist du ein Diener Gottes, ein Christ? Ein Kind Gottes, dann bist du ein Diener Gottes. Wo Gott dich hingestellt hat. Als Vater, als Mutter, als Kind. Wenn du Jesu Eigentum bist, bist du ein Diener Gottes. Und Gott lässt den Tod in dir wirken, an irgendeiner Stelle, wie er eben beschrieben hat. Aber das dient dazu, wenn du anderen begegnest, und ihnen dienst, dass Gott ihnen dann Leben schenkt. Ein Stückchen Aufleben. Blühendes Leben. So wirkt auf der einen Seite der Tod in uns, die wir dienen. Auf der anderen Seite das Leben in euch. Und jetzt wisst ihr, kann er sagen, ihr Korinther, warum ich mir so viel gefallen lasse. Das haben sie ihm eigentlich übel genommen. Ein Prediger des Evangeliums, der müsste galant sein, der müsste glänzen. Der müsste Eindruck machen. So predigen es manche. Aber das ist nicht Jesu Weg. Jesus ist einen ganz anderen Weg gegangen. Und wenn wir diesen Weg ihm nachgehen, dann werden wir den Tod immer wieder in unserem Leben erleben. Aber wir werden dann zum Segen sein für andere. Und Segen heißt, dass ein Beitrag zum Leben gegeben wurde. Wenn eine Predigt dir zum Segen war, dann heißt das, dass sie dir zu neuem Leben, dass sie lebenfördernd dazu diente. Wenn Israel segnet, 6 Stämme sprechen die Segnung Gottes aus, 6 Stämme sprechen die Flüche Gottes aus, über einen Abstand hinweg, über ein Tal hinweg, von Berg zu Berg. Übrigens, die Akustik in jener Gegend ist perfekt, sodass über diesen großen Abstand man sehr gut hören kann, was gesagt wird. Und die einen stehen hier und rufen den anderen zu und erinnern sie, passt auf, haltet die Gebote Gottes, sonst passiert etwas, das Richtung Tod geht. Das ist ein Fluch. Und die anderen rufen und sagen, wohl euch, wenn ihr Gottes Wort einhaltet, dann wird Gottes Segen auf euch ruhen. Das heißt, euer Leben wird gefördert werden. Wenn Gott Adam und Eva segnet, nachdem er sie geschaffen hat, dann sagt er ihnen etwas und gibt ihnen etwas, das zu ihrem Leben dient. Das ist Segen. Und wenn Gott uns in Christus gesegnet hat, dann hat er unser Leben gefördert, bis ins ewige Leben. Und wenn Gott mich gebraucht und zum Segen werden lässt, dann geht es durch den Tod, aber ich darf zum Leben eines anderen beitragen. Das ist der Sinn unseres Christseins. Und dazu möchte der Herr uns verhelfen, dass wir dazu gebraucht werden. Nun, an dieser Stelle geht gleichsam ein Strich durch den Text oder ein Absatz, ein neuer Absatz kommt. Ich denke, wir heben den Rest des Textes auf für morgen Abend, ab Vers 13. Wenn ihr euch vorbereiten wollt, das wäre gut. Liest diesen Abschnitt einmal, die Verse 13 bis Ende des Kapitels. Denkt darüber nach und dann werdet ihr, glaube ich, etwas besser vorbereitet sein für das, was der Herr morgen für uns hat. Und die Prüfungen, die der Herr bis morgen Abend uns schickt, die sollen dazu dienen, dass sein Name verherrlicht wird, wenn wir uns bewähren. Wollen wir darum beten? Und ich schlage vor, dass wir aufstehen und uns das erbeten, aber zusammen mit Dank, wie der Apostel sagte. Wir stehen auf.